Carsten Sebastian Hennis hier bei uns. Herzlich willkommen, lieber Carsten. Schön, Dankeschön. Dass du da bist.
Dankeschön.
Also es gäbe so viele Themen, über die wir mit ihm reden konnten. Ich habe einfach mal drei rausgesucht, die ich alle drei sehr spannend finde. Ich möchte mit dir gerne über Wein reden. Hm. Ich möchte mit dir gerne über deine Arbeit als Restaurantkritiker reden. Da stelle ich mir immer Louis de Funès, Brust oder Keule. Kennen Sie den Film? Stell mir so vor, ja. So ungefähr deine Arbeit. Aber wirst du uns ja, gleich wahrscheinlich so. Eines... Gut. Und du bist ein Autor von, das haben wir eben schon gehört, Liebesromanen und auch Krimis und auch sehr lustigen Krimis. Beginnen wir beim Wein. Ja. Als der Sommer so spektakulär war und so viel Sonne, haben viele schon prophezeit, Mensch, 2018 wird ein Jahrhundertjahrgang. Mhm. Und wir haben uns vor einiger Zeit schon mal drüber unterhalten und gesagt, na, wir müssen die Lese erstmal abwarten. So ist es. Die dürfte jetzt durch sein. Die kannst du durch? Was sagen über ja. den Jahrgang?
Nee, man kann jetzt was sagen. Also es war wirklich im Herbst dann trocken, das ist immer ganz wichtig und es war warm. Und die Winzer, also gerade an der Mosel, wo ich auch meine Weinberge habe, sind überglücklich. Das ist ein Traumjahrgang an der Mosel. Die haben eine große Menge mit viel Öxle, komplett gesundes Lesegut. Ich habe die noch niemals so zufrieden gesehen.
Du selber bist wahrscheinlich auch zufrieden.
Ich bin auch zufrieden, oh ja. Also wirklich, wenn du das siehst, diese goldgelben Trauben und du liest die und das ganze Jahr Arbeit ist ja drin und es gibt Jahre, da schuftest du im Weinberg, dann kommt der Herbst und es ist feucht und warm und alles schimmelt ja wirklich unter den Händen weg. Das ist so traurig und dieses Jahr war, also das würde ich mir jedes Jahr wünschen. Zumindest an der Mosel, da war es toll.
Was machst du selber für einen Wein in deinem Weinberg?
Ich mache einen Riesling. Also wir haben ganz, ganz alte, wurzelechte Riesling Stöcke gekauft in St. Aldegund. Die Lage heißt Himmelreich. Und die drohte damals brach zu fallen, weil wie überall sonst auch in der Landwirtschaft die jungen Leute sagen, was soll ich mich schinden? Ich gehe lieber und habe einen Job irgendwo anders. Und wir haben gesagt, wie schade, das sind so tolle alte Rebberge mit Trockenmauern noch, die aussehen wie Schwalbennester an der Mosel. Also wunderschön. Und dann noch diese alten Rebstöcke, 50, 60, 70 Jahre alt. Die tragen nur ganz wenig, aber richtig gute Trauben. Und wir haben gesagt, das machen wir jetzt. Und wir bewirtschaften das selber.
Was ich ganz spannend finde, man kennt ja dann diese Weinnamen, irgendwie so Klosterberg und so weiter und Maria irgendwas oder so. Deine Weine heißen irgendwie ganz anders.
Ach so, ja. Genau, ich mache auch jedes Jahr einen Wein mit dem Spitzenwinzer und denen gebe ich immer komplett andere Namen. Also,
zum Beispiel?
Letztes Jahr, der hieß Back to Our Future, als Erinnerung an Back to the Future, weil der Winzer und ich sind beide Fans von Zurück in die Zukunft. Wir haben da das Hoverboard auch als Etikett gemacht, also richtig knallbunt. Wir haben Rosé gemacht, der heißt Ein Rosé ist ein Rosé ist ein Rosé, weil er eigentlich ein komplett anderer Rosé ist und so. Und dieses Jahr, der heißt Wechselstrom, weil es ein Wein ist, der sowohl von der Mosel kommt, wie aus Rheinhessen, also von zwei Strömen und von einem Winzer-Ehepaar, die den zusammen gemacht haben.
Wie viele Flaschen kommen dann da raus oder Liter? Wie kann man das irgendwie
rechnen? Ach, immer viel zu wenig, ja. Ich glaube, von der Mosel haben wir jetzt dieses Jahr, werden wir ungefähr 400 haben und von den anderen Weinen gibt es immer genau 1000 Flaschen, also mehr mache ich da nicht. Das ist so eine Leidenschaft.
Behältst du die selber oder?
Prost!
Ein paar behalte ich immer selber. Von ein paar muss ich mich dann trennen, schweren Herzens gegen so einen gewissen Obolus.
Ich kann mir vorstellen, bei den Namen auch eine junge Zielgruppe, oder?
Ja, durchaus. Aber es geht wirklich, also durch die Bank, es sind vor allen Dingen wirklich Weinfreaks, weil die gar nicht wissen, was ich mache. Die wissen nur, ich mache einen Wein und die sagen, okay, ich kaufe den. Die wissen, der kostet ungefähr 20 bis 35 Euro und die geben mir so einen Blankoscheck und dann mache ich einen Wein, den es so noch nie gegeben hat.
Na gut, du hast auch ein bisschen was Ahnung davon. Du hast Weinbau in Australien studiert und mir mal erzählt, auch angefangen hat aber alles schon als Schüler. Jetzt stelle ich mir vor, den Carsten auf dem Schulhof schnell in der Ecke. So,
mit der Weinpulle. Das war in der 11. Stufe. Damals hatten wir noch 13 Jahre und unser Chemielehrer hat einen Chemieaufbaukurs gemacht und hat die alkoholische Gärung durchgenommen. Also wirklich wie in der Feuerzangenbowle, ne? Wo es dann so ein Schlöckchen, ein wünziges Schlöckchen. Und wir sind dann an die A gefahren, sind den Rotwein Wanderweg gewandert und danach gab es die erste Weinprobe meines Lebens. Und das war für mich unfassbar, dass ich plötzlich, da war es ganz anderes schmeckt. Ich hatte einen Weißwein, der schmeckte dann aber nicht nach Trauben, sondern nach Äpfeln und nach Birnen oder nach Aprikosen. Und ich war so begeistert, dass ich, ab da hat mich der Wein nicht mehr losgelassen.
Wie alt warst du da?
Jetzt frage ich mich auch, ob ich überhaupt schon volljährig war. Also ich glaube, wahrscheinlich war es 16 oder so. Also
prima das, Lehrer, hätte ich mir auch gewünscht.
Ja, doch.
Genau. Also das ist ja schon wunderbar, dass du gerade gesagt hast, ich schmeckte das heraus und so weiter. Das ist ja, ich bin dann immer beeindruckt, wenn so Leute am Tisch sitzen, die dann sagen, fruchtig, waldig im Mund und trocken im Abgang. Und ich so, gib uns doch mal auch so ein bisschen was mit auf den Weg. Was muss man wissen, wenn man so richtig angeben will?
Also was man tatsächlich immer sagen kann bei einem Weißwein, wenn man gefragt wird, dann sagt man, der riecht nach Quitte. Ne? Also Quitte, das geht immer. Ne? Weil die meisten haben von Quitte gehört, aber wissen nicht, wie das duftet. Ne? Dann nimmt man den Wein und schwenkt den und schnuppert dran und sagt, köstliches Quittenaroma. Ne?
Wer trinkt heute Abend Weißwein?
Und es widerspricht einem keiner. Ne? Das ist das Gute daran. Bei Rotwein sollte man immer sagen, bemerkenswerte Struktur. Ne? Und
angenehme Säure, habe ich auch mal gehört.
Ist ja, schön, das, ne? kann man auch gut sagen. Und es ist immer so, dass du musst es so sagen, dass dir keiner irgendwie widersprechen kann. So, bei bemerkenswerter Struktur kann es sowohl heißen, dass sie gut ist und dass sie schlecht ist. Ne?
Kann ich da so ein bisschen ablesen, dass du auch ein Fan von deutschen Weinen bist?
Oh ja, ein großer Fan, ja.
Können also, die mithalten im internationalen Geschäft?
Auf jeden Fall. Also gerade im Weißweinbereich zählt Deutschland zu den wichtigsten Nationen, die es überhaupt gibt. Riesling ist eine der großartigsten weißen Rebsorten. Du kannst damit edelsüße Weine machen, du kannst Sekt daraus machen, du kannst trockene Weine machen, Weine mit ein bisschen Süße. Du kannst eigentlich alles damit machen und die Rebe spiegelt den Boden wie keine andere Rebe. Das heißt, du schmeckst, ob das Schiefer ist, ob das Kalk ist, ob das Ton ist, du schmeckst den Jahrgang und das ist halt eine große Faszination.
Jetzt höre ich immer mal wieder, also um einen guten Wein zu haben, muss man schon pro Flasche einen Mindestbetrag anlegen. Mhm. Würdest du dem zustimmen, dass du sagst, also unter 5 Euro kommt mir kein Wein ins Glas?
Oder? Das ist immer so die Summe, von der man spricht. In Deutschland, also gerade wenn du in der Steillage bist wie in der Mosel, dann solltest du schon die 5 Euro ausgeben. Und jeden Euro, den du mehr ausgibst, den schmeckst du eigentlich auch. Wenn du jetzt einen Chilenen hast, die extrem geringe Lohnkosten haben und teilweise alles nur Flachlagen, dann kann es auch mal drunter sein und so. Aber ich finde halt immer spannend, wenn die Weine aus einer Gegend kommen, die so eine Faszination hat, wie die Mosel oder die Ahr bei uns um die Ecke. Und dann ist 5 Euro schon also extrem unterer Rand.
Du bist ja auch Restaurantkritiker und probierst du da auch Weine oder hat Wein da auch, spielt da auch eine Rolle?
Ja, ganz, ganz wichtig. Also wenn ich bestelle, dann gucke ich immer, dass ich mir einen Wein von der Karte aussuche, der irgendwie eine gewisse Preiskategorie hat und der auf gar nicht zum Essen passt. Ja? Und dann sage ich, ich hätte mir den überlegt, was sie denn davon halten würden. Und dann merkst du halt, ob die dann sagen, ja, der passt gar nicht. Oder ob sie dir nach dem Mund reden. Oder ob sie dir was anderes empfehlen, wenn du einen für 30 Euro aussuchst. Und der Sommelier sagt dann, ja, der passt nicht, aber ich empfehle ihn den und der kostet 90 Euro. Dann, das geht natürlich nicht. Und dann kriegen sie es auch in der Kritik um die Ohren gehauen. Weil das ist nicht okay. Also die werden getestet.
Dafür bist du dann Restaurant-Tester. Da musst du auch immer unerkannt hin, stelle ich mir vor, oder?
Ja, das ist
du machst das Perücke, andere Brille, so.
Also ich melde mich immer unter falschem Namen an und den wechsle ich jedes Vierteljahr. Ich wechsle auch die E-Mail-Adresse, die dazu gehört, damit ihr nicht irgendwie seht, ach komm, das ist ja die vom Hen. Und dann reserviere ich immer zu zweit. Auch wenn ich alleine gehe, immer zu zweit, weil wenn du alleine reservierst, dann werden die schon misstrauisch. Weil die typischen Tester von Michelin kommen immer alleine mit Karlsruher Kennzeichen. Und das wissen die dann schon. Ne? Es ist so, wir haben alle die Dienstwagen. Und bei mir, die können es eigentlich erst erahnen, wenn ich dann da bin, dann können sie mich vielleicht erkennen. Und viele Restaurants, die Spitzenrestaurants in Köln, haben also mein Foto hinten in der Küche, damit sofort Alarm gegeben wird, wenn ich da bin.
Aber du hast jetzt keine blonde Perücke und eine Sonnenbrille auf. Oder so.
Noch nicht.
Wär mal eine Maßnahme.
Ja.
Was bestellst du dann? So normale Gerichte von der Karte? Was ist dein Begehr
also
dann?
Auch da immer ein Sonderwunsch. Also immer gucken, wie flexibel sind die. Wenn die Menü haben, dass ich sage, okay, das mag ich nicht, könnten sie was anderes machen, um einfach zu gucken, wie sie reagieren. Und ich bestelle eigentlich nie das, worauf ich Lust habe. Also wenn ich ins Restaurant gehe, gucke ich, was sind die schwierigen Gerichte? Wo kann der Koch scheitern? Oder was ist besonders kreativ? Das muss ich probieren. Dann muss ich gucken, dass ich eigentlich immer Fischgang habe, einen Fleischgang habe, einen Geflügelgang, eine Suppe, um einfach alles zu testen. Aber ich muss immer halt schauen, okay, hier ist ein Wagnis drin, hier ist der Garpunkt eine Schwierigkeit oder die Kombination ist gewagt. Das muss ich dann bestellen, um es zu testen.
Wie hältst du dein Gewicht?
Gar nicht. Sieht man doch.
Passiert das ab und zu, dass du erkannt wirst? Du sagst eben, die haben schon das Bild hinter. Was passiert?
Das passiert. Also immer mal wieder. Manchmal sagen die dann auch direkt, obwohl ich einen anderen Namen reserviert habe, nehmen Sie bitte hier Platz, Herr Hennen. Also noch wirklich, gerade wenn ich reingekommen bin, ist das so. Und manchmal merkst du, sie sagen es nicht, aber plötzlich ist der Service bei dir netter als woanders. Ne? Und dann gucke ich aber immer auf die anderen Tische und gucke, was sie da machen. Weil was sie mit mir machen, ist dann ja nicht mehr authentisch. Und ich muss dann darauf achten, wie sie mit allen anderen Gästen umgehen.
Lassen dich denn einige Restaurants gar nicht mehr rein? Die sehen schon, oh, dahin. Nein,
ja, tatsächlich. Ja, ich habe also Hausverbot in zwei Restaurants, die das nicht mochten, als ich sie kritisiert habe. Also sie konnten mir nichts nachweisen, dass es falsch war. Also es gab keine Gegendarstellung. In der ganzen Zeit von mir als Restaurantkritiker musste nie eine Gegendarstellung gedruckt werden. Aber sie waren eben total unglücklich, dass ich sie zerrissen habe und haben gesagt, also ich bräuchte nicht wiederkommen und habe ich dann auch nicht gemacht.
Würdest du auch nicht, wenn du sie ja dann...
Nee, genau.
Also, nicht lecker war?
Haben sie auch Pech. Das eine hat mittlerweile zugemacht. Also von daher hat sich das auch erledigt.
Ich überlege mir gerade so eine Situation, wenn du erkannt wirst, musst du dann wieder gehen, weil dann ist es ja nicht mehr objektiv, diese Kritik, oder die strengen sich dann besonders für dich an?
Also ist es so, sobald du da bist, können die ja keine besseren Lebensmittel mehr kaufen. Also wenn die am Vormittag wüssten, am Abend kommt der Restaurantkritiker, dann würden sie vielleicht die Karte umschreiben und gucken, dass sie das beste Fleisch plötzlich besorgen, obwohl sie sonst immer nur den Mist kaufen. Aber wenn du einmal abends da bist, dann können die ja nichts mehr ändern. Also die können vielleicht ein bisschen mehr Trüffel drüber hobeln, ein bisschen netter sein, aber im Großen und Ganzen stehen die Gerichte. Und man wundert sich, selbst wenn man erkannt wird, ist manchmal die Leistung grottenschlecht, weil sie können es einfach nicht besser.
Wo erscheinen dann deine Kritiken?
Die sind im Kölner Stadtanzeiger, in der Welt am Sonntag. Ich habe lange Jahre für einen Feinschmecker geschrieben und jetzt seit 2 Jahren bin ich auch fürs Fernsehen tätig. ZDF, Stadtland lecker, und da muss ich dann Promi-Köche bewerten.
Bekannt sind ja die Großen, ne? Mio, Gumio oder Michelin mit den Sternen und so weiter.
Genau.
Ist das ein Job für dich?
Ja, ich schreibe auch für einen großen jährlich erscheinenden Restaurantführer. Ich darf das aber nicht sagen. Also wirklich vertraglich muss ich unterschreiben, dass ich das nicht sage, für welchen Restaurantführer ich jährlich teste.
Um irgendwelchen Bestechungsmanövern wahrscheinlich vorzubeugen.
Genau, oder genau. Also es gibt einen, für den ich schreibe, aber ich darf es nicht sagen.
Ich gehe manchmal mit einer guten Freundin essen und die meinte eines Tages dann mal so zu mir: Ich will mich einmal in meinem Leben in einen Menschen so sehr verlieben, wie ich mich in Essen verliebe. Hast du dich schon mal in Essen verliebt?
Ja, es gibt also wirklich Momente, wo ich da sitze und es ist das pure Glück, wenn du merkst, der Koch hat so ein Gericht über Jahre immer weiter verfeinert und es ist so perfekt. Und es gab mal einen Koch, Ferran Adria, aus dem Baskenland, und da sagte mal jemand drüber, es gibt keine andere Kunstform, wo du 5 Stunden lang glücklich bist. Und bei ihm war ein Menü, du sitzt von Anfang bis Ende da und du staunst und bist glücklich und bist wirklich berührt. Also ein großer Koch berührt dich mit seinem Essen, gerade wenn der Wein auch noch passt.
Ja, hört sich süß an, tatsächlich. Lass noch kurz über diese ZDF-Sendung Stadtland lecker, ist ein nettes Konzept auch. Da treten Amateur gegen Profi an.
Also Regionalköche, also du würdest zum Beispiel jetzt einen Koch haben, der einen Klassiker kocht, in Köln Brauhaus vielleicht, ne? Und dann kommt ein Promikoch, der isst dann das Gericht, was weiß ich, Himmel und Erde, weiß aber nicht genau, was das ist, und muss das dann in einem Foodtruck nachkochen. Also ohne zu wissen, was da eigentlich reinkommt.
Die kommen wahrscheinlich dann aus anderen Regionen eher.
Genau, halt, die kommen immer aus anderen Regionen, und dann kommt nachher die Jury und muss sagen, ob er das richtig hinbekommen hat oder nicht. Und da blamieren sich die Spitzenköche manchmal bis auf die Knochen. Das ist das Schöne daran.
Du gehörst da zur Jury, du musst also nicht selber kochen.
Nee, genau, ich muss nur essen.
Kannst du selber kochen?
Ich kann auch selber kochen, ja. Ich muss auch zu Hause immer kochen, bin immer der Hauptkoch.
Ich habe mir überlegt, den Carsten, den kannst du eigentlich nicht mal zu Hause irgendwie einladen. Also du musst ja bei allem, was du ihm vorsetzt, musst du denken, der schreibt gleich eine Kritik darüber oder der Wein schmeckt ihm nicht. Genau. Oder also, das muss doch für deine Freunde und Bekannten auch fürchterlich sein.
Die kriegen auch, wenn ich bei ihnen essen war, nachher so eine Liste von mir, wo alles draufsteht. Also viele haben sich am Anfang nicht getraut, und irgendwann merken sie dann, dass ich natürlich an so einem Abend also ganz, ganz gelassen bin. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Man kann es zwar nicht 100% ausschalten, aber also man merkt mir das nicht an, und ich bin einfach, es ist einfach wichtig, mit netten Leuten zusammen zu sein. Aber
man findet dich auch mal an der Currywurstbude.
Ja klar, richtig. Aber wenn es eine gute Currywurst ist, auf jeden Fall.
Lass uns noch über deine Krimis reden. Auch da geht es nämlich ums Essen. Es gibt zwei Krimireihen neben vielen anderen Büchern und auch Sachbüchern. Hm. Bei den Krimis, da geht es beispielsweise um den letzten Whisky, den letzten Champagner, die letzte Praline oder jetzt das aktuellste Buch, der letzte Kaffee. Die Leute sterben bei dir irgendwie immer an irgendwelchen Lebensmitteln.
Ja, genau. Also es sind immer mehr als eine Leiche, und es ist sehr ungesund, in dem Buch vorzukommen. Aber es muss immer Genuss sein. Also ich finde es halt ganz, ganz schön über Genuss, dass du ein Buch hast und du siehst es nicht nur, sondern du schmeckst das auch und du riechst das Buch und du bist so mit allen Sinnen dabei. Das ist mir beim Schreiben immer ganz besonders wichtig. Und auch beim letzten Kaffee halt. Mein Kaffeeduft ist ja auch ganz, ganz wichtig. Genauso wichtig, wie ihn dann zu trinken.
Du brühst dir dann, also jetzt bei dem Buch dann auch, trinkst du ständig Kaffee?
Ja, ich habe tatsächlich wirklich, dafür? Ja, also ganz, ganz wichtig, ich habe wirklich ständig Kaffee getrunken, und für das habe ich auch eine Ausbildung zum Barista gemacht. Also ich bin jetzt tatsächlich staatlich geprüfter Barista mit dem Diplom, dass das weltweit anerkannt wird, weil ich wollte wirklich richtig tief ins Thema rein. Ich wollte wissen, wie geht der perfekte Espresso, und wie musst du den machen?
Aber das ist auch sehr aufwendig, diese ganze Recherche für ein Buch.
Ja, aber ich glaube, man spürt spürt es als Leser. Also du spürst, ob der Autor wirklich vor Ort war. Das spielt jetzt in Triest, da habe ich auch recherchiert. Und ich glaube, du merkst, ob das alles authentisch ist und ob der Autor das auch wirklich liebt, ob er wirklich Kaffee liebt oder einfach nur drüber schreibt. Und,
wie viel Tassen Kaffee hast du während des Schreibens des Buches getrunken? Oh,
wenn ich das wüsste.
Also ich meine, er hat auch den letzten Whisky und den letzten Champagner geschrieben. Genau.
Das war deutlich ungesunder.
Würdest du verraten, woran dein Opfer im Buch Der letzte Kaffee stirbt? Wahrscheinlich ein Kaffee, oder?
Nee, also beim ersten ist es so, der wird auf der Piazza Grande gefunden. Das ist der große Platz in Triest. Der ist an einer Seite offen zum Meer, also wunderschön. Man sieht wirklich die großen Kähne da einlaufen. Und auf diesem Platz wird früh morgens eine komplett verkohlte Leiche gefunden. Und die ist also zu Tode geröstet worden. Na? Und das ist einer der besten Barista von Triest. Und jetzt entspinnt sich halt darum der Kriminalfall, wer das geschafft hat, diesen Mann so zu rösten, dass er wirklich richtig verkohlt ist.
Ist schon erschienen, ja?
Ist also vor einem Monat erschienen. Ist
okay, also richtig, du arbeitest auch schon wieder an einem neuen Buch?
Ja, ich sitze am neuen Buch. Das wird im September erscheinen. Und das spielt also direkt um die Ecke. Das spielt nämlich im Ahrtal.
Der letzte Wein oder der letzte A-Wein. Oder?
Da darf ich den Titel
nicht. Darfst du?
Den darf ich noch nicht verraten. Das ist die Serie, die immer lateinische Titel hat. Also ist so In Vino Veritas oder In Dubio Pro Vino. Und so wird das auch heißen und erscheint nächsten September. Und es wird einen Mord geben, der mit der Autobahnbrücke zu tun hat, mit der Ahrtalbrücke. So viel kann ich schon verraten.
Wir sind gespannt. Und er war nicht unser letzter Interviewpartner heute Abend. Aber schön, dass du da warst. Carsten Sebastian Henn.
Danke schön.